ARD.
Das in der vergangenen Nacht vom israelischen Sicherheitskabinett beschlossene, noch härtere militärische Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen lässt aus Sicht der Bundesregierung immer weniger erkennen, wie eine Freilassung der Geiseln und Verhandlungen über einen Waffenstillstand erreicht werden sollen. Unter diesen Umständen genehmigt die Bundesregierung bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können.
Mit dieser Pressemitteilung von Kanzler Merz ändert die Bundesregierung ihre Israel-Politik. Waffenlieferungen werden eingeschränkt.
Grund ist der Beschluss des Sicherheitskabinetts, den Militäreinsatz in dem Palästinensergebiet auszuweiten.
Israels Armee soll die Stadt Gaza einnehmen und die Hamas dort zerschlagen.
Eine dauerhafte Besetzung des Gazastreifens ist aber wohl nicht geplant.
Die Erwartungen an das Treffen der Präsidenten Trump und Putin sind in der Ukraine gering.
Und im einstigen Bürgerkriegsland Syrien kehren immer mehr Flüchtlinge zurück. Hallo, ich bin Thorsten Lange.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 8. August um 16 Uhr. Ja, der Krieg in Gaza geht weiter und er wird nochmals ausgeweitet. Das hat Israels Sicherheitskabinett heute Nacht beschlossen. Die Armee soll die Kontrolle über die Stadt Gaza übernehmen. Wie sehen da die Reaktionen aus?
Ja, der Beschluss ist international fast einhellig abgelehnt worden und er hat die deutsche Regierung dazu veranlasst, ihren Kurs gegenüber Israel zu korrigieren. Bundeskanzler Merz hat am Mittag in einer Pressemitteilung erklärt, dass Israel nicht mehr alle Waffen bekommt, die es bestellt. Die Bundesregierung werde keine Ausfuhr von Rüstungsgütern an Israel mehr genehmigen, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können.
Das ist ja schon ein großer Schritt. Wie hat die Bundesregierung das begründet?
Ja, dazu heißt es wörtlich in der Erklärung, der Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts lasse immer weniger erkennen, wie die Ziele erreicht werden können, die Geiseln freizubekommen und die Hamas zu entwaffnen sowie über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Die Bundesregierung bleibe zutiefst besorgt über das fortdauernde Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Und weiter heißt es, Israel trage jetzt noch stärker als bisher Verantwortung für deren Versorgung.
Verglichen mit vorher sind das tatsächlich neue Töne. Wie äußert sich der Koalitionspartner, also die SPD, dazu?
Vizekanzler Klingbeil sagt, dem Staat Israel gelte unsere volle Solidarität, aber Falsches müsse auch benannt werden. Berlin setzt also ein klares Signal an die israelische Regierung. Jetzt muss die Versorgung der Zivilbevölkerung und das Bemühen um einen Waffenstillstand im Vordergrund stehen.
Welche Waffen hat die Bundesregierung denn bis jetzt an Israel geliefert?
Das sind beispielsweise Panzerabwehrwaffen und Munition und das sind ja Waffen, die durchaus auch im Gazastreifen eingesetzt werden könnten. Deutschland liefert auch U-Boote, da denke ich aber, dass die eher nicht betroffen sein werden, ebenso wenig Waffen, die Israel braucht, um sich gegen den Iran zu verteidigen.
Kritik am Beschluss zur Einnahme von Gaza City kommt ja auch aus anderen Ländern.
Ja, zum Beispiel aus Großbritannien. Premier Starmer meint, die Offensive werde weder zur Beendigung des Konflikts noch zur Freilassung der Geiseln führen. China warnt vor gefährlichen Aktionen und die Türkei ruft dazu auf, gewaltsame Vertreibungen auf alle Fälle zu verhindern. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bat die israelische Regierung, ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken. Wer sich bisher noch nicht geäußert hat, ist US-Präsident Trump.
Lass uns doch noch mal näher auf die Entscheidung von heute Nacht blicken. Das Sicherheitskabinett in Israel hat beschlossen, dass die Armee in die Stadt Gaza vorrücken wird, eines der Gebiete des Küstenstreifens, das sie bisher noch nicht kontrolliert. Was verspricht sich denn die Regierung Netanjahu davon und gilt die Offensive nur für Gaza-Stadt oder am Ende dann doch für das ganze Gebiet?
Dazu hören wir wohl am besten mal eine Einschätzung unseres Nahostkorrespondenten Philipp Kunschner aus Tel Aviv.
Dieser Beschluss gilt erstmal für Gaza-Stadt. Zunächst soll es da losgehen, aber es ist eine politische Entscheidung für den Militäreinsatz, der bleibt auch abstrakt. Wann es losgehen wird, wissen wir nicht. Klar ist aber, es gibt Teile von Gaza-Stadt, wo man Hamas-Stellungen vermutet, dort auch Geiseln vermutet. Deswegen ist man wohl auch bislang dort nicht vorgerückt, eben um das Leben der Geiseln nicht zu gefährden. Und solche Stellungen gibt es aber auch nicht nur in Gaza-Stadt, sondern man vermutet sie auch in anderen Teilen des Gazastreifens. Irgendwann wird man zwangsläufig auch über diese Teile reden müssen und das kann ein Hinweis darauf sein, dass der Beschluss heute Nacht nur den Anfang bedeuten dürfte und es am Ende vielleicht eben doch auf den gesamten Gazastreifen rauslaufen wird.
Das ist die Strategie. Ist die denn in Israel selbst überhaupt mehrheitsfähig?
Die Zahl der Kritiker ist groß. Wie stark sie im ganzen Land ist, ist aber nicht so ganz klar. Oppositionsführer Lapid spricht von einer Katastrophe. Auf X schreibt er, er rechne mit dem Tod der Geiseln und vieler israelischer Soldaten. Auch in der Armeeführung gibt es offenbar Bedenken, ob das das richtige Vorgehen ist. Ein Forum, in dem sich Angehörige der Geiseln zusammengetan haben, nennt die Entscheidung ein Todesurteil für die Gefangenen. In Israel rechnet man damit, dass etwa 20 der im Oktober 2023 verschleppten Menschen noch am Leben sind.
Und für die Palästinenser in dem Gebiet wird die Lage dann ja noch katastrophaler.
Das ist zu befürchten, ja. Zehntausende sind schon gestorben in den Kämpfen und jetzt wird es noch weitere Opfer geben, wenn Israel wieder vorgeht. Dazu nochmal Philipp Kunschner.
Es gibt aktuell schon Aufrufe, bestimmte Regionen von Gazastadt zu verlassen, also Evakuierungsaufrufe der Armee an die Bevölkerung. Und ich habe auch schon von manchen Menschen aus dem Gazastreifen immer mehr vernommen, man sei müde vom Krieg, man habe Angehörige verloren und viele sagen deswegen, sie würden solchen Evakuierungsaufrufen überhaupt nicht mehr folgen. Wenn es also zum Ausweiten der Angriffe kommt und gleichzeitig die Menschen gar nicht mehr diesen Aufrufen folgen, dann kann es nicht nur Zerstörung, sondern eben auch sehr viele weitere zivile Opfer bedeuten.
Mal angenommen, der Plan geht auf und Israels Armee kontrolliert wirklich den ganzen Gazastreifen. Was soll denn dann passieren? Was ist Netanjahus Endgame?
Dazu hat Netanjahu gestern in einem Interview mit Fox News gesagt, Israel wolle nicht dauerhaft im Gazastreifen bleiben, sondern die Verantwortung an eine Zivilregierung abgeben. Wie die genau aussehen soll, hat er nicht ausgeführt. Einige Rechtsextremisten im Land, auch in der Regierung, sehen das zwar anders, aber die Mehrheit in Israel dürfte eine dauerhafte Besatzung nicht anstreben. Dazu auch nochmal unser Korrespondent aus Tel Aviv.
Es wird wohl eine Phase geben, in der Israel für das Erreichen der eigenen Kriegsziele diese Kontrolle zeitweise zumindest übernehmen muss. Es geht ja auch um die Entmilitarisierung der Hamas, um das weit verzweigte Tunnelsystem. Bis das alles durchdrungen ist, kann es Jahre dauern. Das waren jüngste Einschätzungen. Also ein langer Prozess, der uns da bevorstehen könnte. Aber es wurde auch schon angedeutet, eben, dass man Gaza nicht regieren will. Man weiß auch sehr genau, muss man betonen, was das kosten würde, wenn man die komplette Verantwortung für den Gazastreifen übernehmen würde. Es gibt aktuell auch Zusagen von arabischen Staaten, nämlich auch sich am Wiederaufbau von Gaza beteiligen zu wollen. Und man kann sicher sein, wenn Israel langfristig die Verantwortung übernehmen wollte, auch wenn wir zum Beispiel über Ideen einer Besatzung oder gar Wiederbesiedlung reden, was es ja gibt in Netanjahus Kabinett, dann wären die Zusagen von anderen arabischen Staaten, sich finanziell zu beteiligen, vom Tisch.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass Israel für seine langfristige Sicherheit auch die arabischen Nachbarn braucht. Gerade weil man nicht weiß, wie verlässlich die USA unter Präsident Trump sein werden.
Gut, dann kommen wir zum Ukraine-Krieg. In der kommenden Woche soll es ein Treffen von US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin geben. Wann und wo, wissen wir noch nicht, aber die Erwartungen an das Treffen sind hoch, oder?
Naja, das kommt ein bisschen drauf an, wen man fragt. Kanzleramtschef Frei hat heute Morgen im Deutschlandfunk verhaltenen Optimismus versprüht. Das Treffen könne Bewegung bringen, sagt er, vielleicht sogar zu einem Waffenstillstand führen. Und er glaubt auch, dass US-Präsident Trump die Europäer nicht nur informieren wird über das Gespräch, sondern auch in Verhandlungen einbeziehen wird. Die Gegenposition vertritt beispielsweise Freis Parteikollege, der Europaparlamentarier Michael Gahler. Er ist außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion und er befürchtet, dass Putin Trump über den Tisch ziehen wird. Im RBB sagte Gahler, allein das Zustandekommen des Treffens ist schon ein Erfolg für Putin, der nämlich wieder auf Augenhöhe verhandelt und nicht mehr isoliert ist. Und er glaubt nicht, dass Trump viel erreichen wird, was im Sinne der Ukraine ist.
Ja, und wie sehen das die Menschen, um die es geht, die Ukrainer nämlich? Das hat unser Kollege Nils Buhler aus Kiew heute auf NDR Info eingeschätzt.
Ja, die offizielle Lesart von Selenskyj ist, dass sich Russland jetzt auf jeden Fall ein Stück weit in Richtung Waffenruhe bewegt hätte. Andererseits müsse man dann erstmal abwarten, was bei solchen Gesprächen überhaupt dann für Details rumkommen. Man dürfe sich da auch nicht täuschen lassen von Russland. Also da klingt für mich Hoffnung durch, gleichzeitig aber auch Skepsis. Und hier in der Bevölkerung spürt man vor allem die Skepsis, dass gesagt wird, ja, Putin spielt bloß wieder Spiele, das ist eine neue Verzögerungstaktik und dann wird der Krieg trotzdem weitergeführt. Und man hat hier auch ein sehr großes Misstrauen gegenüber US-Präsident Trump, weil er einfach so oft seine Position gewechselt hat. Mal steht er plötzlich oder scheint es so, dass er auf russischer Seite steht, verbreitet sogar Falschaussagen aus dem Kreml. Dann wiederum kritisiert er Russland sehr stark, will den Druck auf Russland erhöhen. Und deswegen nimmt man ihm das jetzt nicht ganz so richtig ab, dass er irgendwas an der Situation des Krieges hier in der Ukraine verändern kann.
Vom Frieden ist man also im Gazastreifen und in der Ukraine noch weit entfernt. Auch Syrien hat einen jahrelangen Bürgerkrieg hinter sich. Hier haben viele Menschen aber wieder Hoffnung geschöpft, oder?
Ja, auch dieses Land ist noch nicht befriedet. Immer wieder berichten wir ja von Kämpfen zwischen den neuen Machthabern und Milizen aus bestimmten Gebieten oder IS-Terroristen. Aber verglichen mit den Bürgerkriegsjahren ist es relativ ruhig dort. Und deshalb kehren auch immer mehr Flüchtlinge zurück. Unsere Korrespondentin Anna Osius hat sich jetzt in dem Land umgesehen und hier ist ein Auszug aus ihrer aktuellen Reportage.
Kamel füllt Nüsse ab. Der 45-jährige Syrer hat in Palmyra ein kleines Geschäft eröffnet. Pistazien, Knabberzeug, Süßigkeiten. Gerade kauft ein junges Pärchen eine Tüte Karamellbonbons. Alles ist noch ganz neu im Laden, denn Kamel ist erst vor wenigen Wochen mit seiner Familie zurückgekehrt. 10 Jahre lang haben sie in der Türkei gelebt, auf Flucht vor der Gewalt in Syrien, dem Krieg, dem IS und Langzeitdiktator Assad. Als Syrien von Assad befreit wurde, war klar, ich will zurück. Am liebsten wären wir sofort gekommen, aber ich musste erst meine Arbeit dort beenden und dann sind wir los. Einfach sei die Rückkehr nicht, räumt der Familienvater ein. Die Kinder gingen in der Türkei zur Schule. Sie hatten sich ein Leben aufgebaut. In Syrien stehen nun alle vor einem Neuanfang. Und das unter schwierigen Bedingungen. In Palmyra liegen immer noch ganze Straßenzüge in Trümmern. Viele Häuser sind unbewohnbar. Es gibt längst nicht immer fließend Wasser oder Strom. Auch Kamels Haus ist zerstört worden. 2 russische Raketen sind eingeschlagen und haben es dem Erdboden gleichgemacht. Er wohnt erstmal zur Miete. Aber alles sei besser als die Türkei, sagt er. Wir hatten als Flüchtlinge sehr schwierige, dann schöne und dann traurige Tage. Traurig war vor allem der Rassismus. Nicht von allen, aber wir haben in der Türkei deutlichen Rassismus gespürt, vor allem die Kinder an der Schule. Deshalb sind wir gegangen. Zurück in die zerstörte Heimat. Auch Mohammed war mit seiner Familie jahrelang in der Türkei. Der alte Mann ist mit seiner Frau zurückgekehrt nach Syrien. Geld für den Wiederaufbau habe er keines, sagt er bedauernd. Seine Kinder sind weitergezogen. 2 seiner Söhne leben in Deutschland, in Flensburg, berichtet Mohammed stolz. Sprachkurs, deutsches Studium, mittlerweile verheiratet mit syrischen Frauen in Deutschland. Wollen Sie zurückkehren in das völlig zerstörte Trümmerfeld von Palmyra? Mohammed wiegt mit dem Kopf. Erstmal nicht, meint er vorsichtig.
Inshallah.
Vor Mahmuds Haus stapeln sich Koffer, Kisten und Plastiksäcke. Erst in der vergangenen Nacht ist er mit der Familie zurückgekommen. Freudige Begrüßung der lange nicht gesehenen Nachbarn. Mahmud zählt zu einem der Millionen Binnenvertriebenen in Syrien. Einer, der im syrischen Bürgerkrieg mit seiner Familie von einer Front zur nächsten geriet, von Palmyra über Aleppo bis nach Idlib. Von einer Rückkehr in die Heimat hatten sie immer geträumt. Wir mussten einfach zurück. Das ist unsere Stadt, wo wir aufgewachsen sind. Jeden Tag haben wir an die Heimat gedacht. Die Rückkehr war schwer, aber es ist alles nichts im Vergleich zu dem Glücksgefühl, wieder zu Hause zu sein.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der Nachrichtenredaktion.
Ja, danke fürs Zuhören.